Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge: Enigma. Das scheinbar unlösbare Rätsel der Nazis. Bin ich ein Krimineller oder bin ich ein Kriegsheld? Fragte sich Benedict Cumberbatch alias Alan Turing im Film The Imitation Game. Alan Turing war einer der ersten Entwickler des Computers und der Informatik. Und ihm gelang, was bis dahin als unmöglich galt. Denn er knackte Enigma. Enigma ist eine Chiffriermaschine, die vor allem im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Vom deutschen Militär zur Übermittlung von Nachrichten. Premierminister Winston Churchill bezeichnete die Codebreaker von Enigma, zu denen auch Alan Turing gehörte, einmal als seine Gänse, die goldene Eier legten und niemals gackerten. Die spannende Geschichte dieser Chiffriermaschine und des Rätsels um sie erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
Die Enigma wurde vom deutschen Militär zur Übermittlung von Nachrichten eingesetzt. Neben dem Militär gab es auch andere Einrichtungen, die die Chiffriermaschine Enigma für zumeist geheime Übermittlungen von Nachrichten verwendeten. Das waren vor allem Geheimdienste, die Polizei, die SS und die Reichsbahn bzw. Reichspost, die im Dritten Reich eine Version der Enigma verwendeten. 1918 tat die ersten Schritte Arthur Scherbius, ein versierter Ingenieur, der sich insbesondere durch die Entwicklung von Schaltungen hervorgetan hatte. Scherbius meldete noch während des Ersten Weltkriegs sein erstes Patent für eine batteriebetriebene Verschlüsselungsmaschine an, die er nach dem griechischen Wort für Rätsel Enigma benannte. Bis zu seinem Unfalltod 1929 entwickelt Scherbius die Enigma kontinuierlich weiter. Während des Ersten Weltkriegs bot er seine Maschine dem Militär an, die jedoch kein Interesse an den teuren Maschinen zeigten. Um die Maschine produzieren und fertigen zu können, wurde im Jahr 1923 eine Aktiengesellschaft gegründet. Da das Militär als Kunde ausgeschlossen werden konnte, setzten die Enigma-Hersteller auf Kunden aus der internationalen Wirtschaft, die ihre Kommunikation geheim halten wollten. Deshalb wird die Maschine erstmals auf Messen kommerziell angeboten. 1925 wird der Reichswehr klar, dass ihre für sicher gehaltenen Kodierungsverfahren im Ersten Weltkrieg aufgedeckt worden waren. Damals hatte die Nachrichtenübertragung per Funk noch am Anfang gestanden und so waren viele Meldungen verschlüsselt und dann übers Kabel direkt an den Empfänger telegrafiert worden. Seither war aber der Einsatz von Radiowellen auch im militärischen Nachrichtenverkehr zur Regel geworden. Der Nachteil: Funksprüche konnten nun von allen empfangen werden. Der technische Fortschritt zwang die Militärs daher, nun nach neuen, auch bei drahtloser Kommunikation sicheren Verschlüsselungsmethoden zu suchen. Dabei stießen sie wieder auf Scherbius' Enigma, von der er behauptete, dass keine Chiffriertechnik so sicher sei wie seine, und so rechnete er vor, 14.000 Jahre bräuchte man, um den Code zu knacken, wenn man jede Minute die Maschineneinstellung ändern würde. Das Militär nahm die Enigma vom öffentlichen Markt, um sie selbst nutzen zu können. 1926 stellte die deutsche Marine auf das Enigma-System um. Ein Jahr später sicherte sich Scherbius ein ähnliches Patent des Niederländers Hugo Koch und verbesserte die Enigma nochmals. 1928 erwarb das Heer diese Version und modifizierte sie mit weiteren Elementen.
Nach dem tragischen Tod ihres Erfinders 1929 wurde die Fertigung der Chiffriermaschine unter einem neuen Firmennamen fortgesetzt. In dieser Zeit war die Aufrüstung des Militärs schon so weit fortgeschritten, dass ein System, das zuverlässige Nachrichten verschlüsselt übertragen kann, unbedingt gebraucht wurde. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten übernahmen auch Luftwaffe, militärische Abwehr, SS, Reichssicherheitsdienst, Reichsbahn und mehrere Ministerien die scheinbar unknackbare Verschlüsselungstechnik. Denn sie hatte einige offenkundige Vorzüge. Die Geräte der Enigma waren kaum größer als eine elektrische Schreibmaschine und batteriebetrieben. In der einfachsten Variante wogen sie zwar 12 Kilogramm, waren mit ihrer hölzernen Ummantelung aber gut zu transportieren und deshalb überall einzusetzen, auch an der Front. Schätzungen zufolge wurden während des Zweiten Weltkriegs über 30.000 Maschinen hergestellt. Manche Schätzungen besagen eine Herstellungsmenge von über 200.000 Stück. Die Enigma wurde in mehreren Varianten und in unterschiedlichen Modellen hergestellt und diese kamen dann auch noch nach Kriegsende zum Einsatz. Die meistgenutzte Maschine war die sogenannte Enigma 1, die erst von der Reichswehr und später dann von der Wehrmacht verwendet wurde. Dieser Einsatz hat die Enigma zum am häufigsten genutzten Verschlüsselungssystem dieser Zeit aufsteigen lassen. Die Enigma kam je nach Modell auf ein Gewicht von 10 bis 15 Kilogramm und war ungefähr 31 cm lang, 25,5 cm breit und 13 cm hoch. Wenn man die Maschine ansah, dachte man als erstes an eine Schreibmaschine, da ihre wesentlichen Bestandteile eine Tastatur, ein Walzensatz und ein Lampenfeld für die Anzeige waren.
Das Herzstück der Maschine war der Walzensatz. Dieser war verantwortlich für das Verschlüsseln der Daten. Der Walzensatz besteht aus 3 bis 5 drehbaren und 2 nicht drehbaren Walzen. Die Walzen waren so aufgebaut, dass sich auf der einen Seite die Buchstaben des lateinischen Alphabets sowie auf der anderen Seite die gleiche Anzahl an elektrischen Kontakten befand. Diese Kontakte waren ebenfalls mit der gleichen Anzahl an isolierten Drähten, die sich im Inneren der Walze befanden, verbunden. Die Eintrittswalze, welche nicht drehbar ist, verbindet die Kontakte der 26 Drähte mit den jeweiligen Tasten. Auf der linken Seite des Walzensatzes liegt die Umkehrwalze, welche ebenfalls nicht drehbar ist. Diese Walze hatte nur auf der einen Seite Kontakte, welche immer unregelmäßig und paarweise direkt miteinander verbunden sind. Diese Walze ist dafür verantwortlich, dass der elektrische Strom von rechts nach links durch den Walzensatz durchläuft, den Strom umlenkt und ihn noch einmal von links nach rechts zurückfließen lässt. Dabei tritt der Strom über die Eintrittswalze wieder aus. An der Vorderseite des Geräts ist ein Brett befestigt, welches mit zweipoligen Steckbuchsen über die 26 Buchstaben versehen ist. Bevor der Strom in den Walzensatz fließen konnte, wurde er über dieses Steckerbrett geleitet. Tritt der Strom schließlich wieder aus dem Walzensatz aus, muss er ebenfalls durch das Steckerbrett wieder durchfließen und bezweckte damit das Aufleuchten der Lampe. Im Deckel der Koffer der Enigma-Maschine befanden sich Hinweise für täglichen Gebrauch. Sie enthielten keine geheimen Informationen über den Code der Nazi-Chiffriermaschine, sondern sollten vor allem die Funktionsfähigkeit des Gerätes sichern. Das hieß für den einfachen Soldaten vor allem eins: Putzen. Regelmäßige Reinigung sollte die Kontakte in Ordnung halten und Übertragungsfehler vermeiden. Da die Enigma batteriebetrieben ist und sicher in einem Holzkoffer verstaut war, war sie ideal für unterwegs und den Einsatz an der Front.
Die Funktionsweise der Enigma beruht also auf einem System von bestimmten Stromkreisen, die keinem von außen erkennbaren logischen Prinzip folgen. Jede einzelne Taste der Tastatur wurde mit den entsprechenden Lämpchen der Anzeige verbunden. Der Stromkreis läuft dabei wie in einer Schleife über den Walzenkontakt hin und zurück. Ist der Strom auf dem Rückweg, muss er durch die jeweiligen Stecker des Steckbrettes fließen. Beim Druck auf eine Buchstabentaste fließt ein elektrischer Strom zu einer Batterie, die sich in der Maschine befindet, und dieser Strom sorgt dann dafür, dass durch den Walzensatz die Anzeigelampe aufleuchtet. Der Buchstabe, der aufleuchtet, entspricht dabei bereits der Verschlüsselung des Buchstabens, der gedrückt wurde. Zudem rückt nach jedem Buchstaben mindestens ein Rotor automatisch um jeweils eine Position weiter, sodass sich das Schlüsselalphabet nach jedem einzelnen Buchstaben ändert. Wenn man also zweimal hintereinander den gleichen Buchstaben drückt, zeigen die Lampen unterschiedliche Buchstaben an. So wurde es ermöglicht, dass man sehr viele unterschiedliche geheime Alphabete verwenden konnte. Auf diese Weise verwandelte die Maschine das Getippte in einen chiffrierten Text. Dieser erscheint dann, Letter für Letter, oberhalb der Tastatur auf einem Feld mit Leuchtbuchstaben. Gleichzeitig wurde ein Buchstabe aber niemals mit sich selbst verschlüsselt. Ein B konnte also alles werden, außer einem B. Mithilfe von Einstellringen an den verschiedenen Walzen ließ sich die Chiffrierung sehr gut variieren. Die Nachricht konnte also nur entschlüsselt werden, wenn der Empfänger dieselben Einstellungen an seiner Maschine vorgenommen hatte wie der Sender. Obendrein waren die Rotoren austauschbar und auf eine besondere Weise in ihrem Inneren elektrisch miteinander verdrahtet. Während in den Vorkriegsjahren nur drei Walzen in wechselnder Reihenfolge eingesetzt werden, können die Funker von 1938 an aus 5, später sogar aus 8 verschiedenen Walzen ihre Dreierkombinationen bilden. Auf diese Weise chiffriert die Enigma jedes einzelne Zeichen mit einem individuellen Schlüssel und ermöglicht in der einfachsten Reichswehrausführung theoretisch mehr als 2 hoch 1023 Kodierungsvarianten. Eine 2 mit 23 Nullen. Das ist eine Technik, die der Enigma den Nimbus der Unsiegbarkeit verlieh.
Die Enigma ist nicht nur ein einzelnes Gerät. Sie wurde stetig weiterentwickelt und es gibt mehrere parallel verwendete Ausführungen, je nachdem, von wem sie eingesetzt wurde. Die Geschichte der Enigma-Familie beginnt mit der Enigma A, die 1923 vom deutschen Ingenieur Arthur Scherbius der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Ebenfalls für den Zivilgebrauch gedachte Modelle sind Enigma B, D, E und F und sie sind Verbesserungen der Enigma A. Und das war alles, bevor sich das Militär für die Maschine interessiert. So werden dann für die Luftwaffe die Enigma G entwickelt, bevor sie von Enigma Römisch 1 abgelöst wird. Es folgt eine Enigma Römisch 2, die sich jedoch nicht durchsetzt. Stattdessen wird aus der Enigma Römisch 1 die Wehrmacht Enigma entwickelt. Für die Marine wird aus der Enigma A die Enigma C, auch Funkschlüssel C genannt. Und es wird entwickelt, bevor die M-Versionen entworfen werden. Und von der berühmten M4 gibt es eine Alpha-, Beta- und Gamma-Version. Die Behörden wie die SS, Reichspost, Abwehr, Reichsbahn benutzen ebenfalls ihre eigenen Maschinen, wobei diese wieder vor allem auf der Enigma A basieren. Der militärische Geheimdienst verwendet ein Gerät mit der Bezeichnung Enigma G. 4 Personen sind normalerweise an der Ver- und Entschlüsselung einer Nachricht beteiligt. Ein Funker gibt den Klartext auf der Tastatur ein und diktiert die auf dem Leuchtfeld erscheinenden verschlüsselten Buchstaben einem Kameraden. Der überträgt sie ins Morse-Alphabet und versendet sie. Die Empfänger verfahren andersherum. Doch das System funktioniert nur, wenn beide Maschinen exakt gleich eingestellt sind. Deshalb hat jedes Netz aus Enigma-Benutzern spezielle Schlüsselbücher, in denen angegeben ist, wie die Maschinen einzurichten, welche Walzen zu verwenden und in welche Ausgangsstellung sie zu bringen sind. Die Schlüssel werden für jeweils einen Monat im Voraus festgelegt und wechseln alle 24, später sogar alle 8 Stunden. Die Codebücher zählen zu den geheimsten Dokumenten des Krieges. Die Kriegsmarine etwa druckt sie auf leicht wasserlöslichem Papier, damit kein Taucher ein solches Buch aus einem versenkten Schiff bergen kann. Die Deutschen wissen, dass die Gefahr eines Einbruchs in den Code zunimmt, wenn viele Nachrichten mit derselben Grundeinstellung der Maschine chiffriert werden. Zusätzlich zu der vom Codebuch vorgegebenen Tagesverschlüsselung erhält jede einzelne Nachricht daher noch einen eigenen Code aus 3 Buchstaben, den sogenannten Spruchschlüssel. Diesen denkt sich der absendende Funker selbst aus und verschickt ihn, mit der Grundeinstellung kodiert, zur Sicherheit 2-mal nacheinander an sein Gegenüber. Dann stellt er die Walzen gemäß den Buchstaben des Spruchschlüssels noch einmal um und schreibt seinen Funkspruch. Weil der Empfänger das gleiche Codebuch und damit dieselbe Grundeinstellung verwendet, erhält er den Spruchschlüssel im Klartext. Er kann nun seinerseits die 3 Walzen der eigenen Enigma in die Position dieser 3 Buchstaben bringen, ohne dabei andere Parameter der Grundeinstellung zu verändern und so die übermittelte Nachricht lesen. Die Betreiber der Chiffriermaschine waren sich ziemlich sicher, dass die Texte, die sie verschlüsselt hatten, mit den herkömmlichen Methoden nicht zu entschlüsseln waren. Diese Annahme hatte sich zunächst einmal bestätigt. Dabei wurde aber übersehen, dass bei einer Verschlüsselung nach manueller Art die maschinelle Entzifferung angewendet werden kann. Im Wesentlichen war die Enigma eine außerordentlich gute und sehr sichere Variante, um Nachrichten zu übermitteln. Der Fehler war aber, dass die Deutschen dem Sicherheitsstandard der Enigma blind vertrauten. Dies hat sich im Nachhinein als sehr großer Fehler erwiesen. Ein komplexes Verfahren, das den Funkverkehr sicherer machen soll, tatsächlich stellte sich dieses dann als Schwachstelle heraus.
Die Aktion zur Entschlüsselung der Enigma wurde unter dem Decknamen Ultra bekannt, was für Ultra Secret stand. Die Entschlüsselung gelang einigen genialen Köpfen, die technische Fehler und Bedienungsfehler sowie die deutsche Gründlichkeit ausnutzten. Im Jahr 1928 erreicht ein Irrläufer das Zollamt von Warschau, eine schwere Holzkiste aus Deutschland. Sie erregt den Argwohn eines Zöllners, weil der Adressat in Warschau nachdrücklich verlangt, die Sendung ungeprüft und unverzüglich an den Absender zurückzuschicken. Der Zoll beschließt aber, die Kiste zu inspizieren und findet eine Enigma. Die Beamten informieren den polnischen Generalstab, der zwei Chiffrierexperten ins Zollamt entsendet. Die untersuchen die geheimnisvolle Maschine. Dann verpacken sie sie wieder und schicken sie zurück nach Deutschland. Dort hat davon niemand etwas mitbekommen. Die Polen kennen nun also die Konstruktion der Enigma und ihr Arbeitsprinzip, nicht aber deren innere Verdrahtung. Denn die Maschine auf dem Warschauer Zollamt war die kommerzielle Version, von der sich der polnische Geheimdienst bald ein eigenes Exemplar besorgen kann. Die deutsche Wehrmacht hingegen verwendet ein Modell, das anders verdrahtet ist. Für dieses Modell fehlen den Polen die technischen Details. Das polnische Militär beschließt also, eine Abteilung aufzubauen, die sich nur mit der Entschlüsselung der Chiffriermaschine beschäftigt. Sie arbeiten mehrere Jahre an der Entschlüsselung, ohne dabei merkliche Ergebnisse zu erzielen, weil ihnen einfach zu viele technische Details fehlen. Diese erhalten sie 3 Jahre später vom französischen Geheimdienst, mit dem sie einen Kooperationsvertrag schließen. Die Franzosen haben einen Agenten in der Chiffrierstelle des deutschen Reichswehrministeriums und leiten das ausspionierte Enigma-Material an die Polen weiter. Diese können jetzt Replikate der Maschine anfertigen lassen. Aus der ebenfalls zugespielten Dienstvorschrift für den Enigma-Einsatz erfahren die Kryptologen auch von jenem Spruchschlüssel aus 3 Buchstaben, der am Anfang jeder Meldung 2-mal hintereinander gesendet werden muss. Das bedeutet, die 3 Buchstaben sind erst unverschlüsselt und dann verschlüsselt durchgegeben worden, was insgesamt eine Reihe von 6 Buchstaben macht. Eine Tatsache, die die Entzifferung deutlich erleichtert. Außerdem finden die Polen in den verschlüsselten Texten gewisse Regelmäßigkeiten bei der Zeichenfolge. So wird beispielsweise jeden Morgen um 6 Uhr von den Deutschen ein Wetterbericht verschlüsselt und gefunkt, in dem das Wort Wetterbericht immer an der gleichen Stelle im Text vorkommt. Das machte das Wort Wetterbericht zu einem sehr wichtigen Hilfswort bei der Dechiffrierung. Ebenfalls half, dass die Deutschen teilweise zu faul waren, sich für jede neue Nachricht auch einen neuen Spruchschlüssel zu überlegen, so dass diese teilweise für den ganzen Tag genutzt wurden. Dies hatte zur Folge, dass jede übertragene Nachricht mit den gleichen 6 Buchstaben anfing. Mit diesen und noch weiteren Erkenntnissen ist es den Polen schließlich gelungen, die Nachrichten 2 Jahre später, Anfang 1933, vorerst zu entschlüsseln. Dafür verantwortlich war eine Gruppe um den jungen Mathematiker Marian Rejewski, die erstmals abgehörte deutsche Nachrichten dekodieren konnte.
1938, 5 Jahre später, konzipiert Rejewski ein System mit 18 Rotoren, welches alle denkbaren Walzenkombinationen und Grundstellungen der Enigma automatisch simulieren kann. Bomba Kryptologiczna, kryptologische Bombe, nennen die Polen ihre Erfindung. 100 bis 120 Minuten benötigt die Bomba, um für eine kodierte Nachricht die Lage und Stellung der Walzen zu ermitteln. Ist eine mögliche Einstellung gefunden, wird auf einem Enigma-Nachbau ausprobiert, ob damit ein sinnvoller deutscher Text herauskommt. Doch schon Ende 38 ist die Bomba weitgehend nutzlos. Die Wehrmacht rüstet die Enigma von Heer und Luftwaffe um 2 weitere Walzen auf, also auf insgesamt 5 austauschbare und drehbare Walzen. Damit verzehnfacht sich die Zahl der möglichen Walzenkombinationen. Reschewski und seine Leute bräuchten nun sehr viel größere Maschinen, doch dafür fehlen ihnen die Mittel. Sie tappen wieder im Dunkeln. Die Polen erkennen, dass der Aufwand, das System zu entschlüsseln, viel zu groß ist. Daraufhin beraten sie sich mit einer Gruppe, bestehend aus Franzosen und Engländern, um dieses Problem zu lösen. In England erkannte man die Wichtigkeit, Nachrichten der Enigma zu entschlüsseln, zunächst nicht. Die Briten hatten zwar eine Einrichtung, die sich mit der Entschlüsselung von chiffrierten Nachrichten beschäftigte, jedoch aber nur mit Codebüchern. Diese Einrichtung, in der die Nachrichten entschlüsselt wurden, nannte sich Bletchley Park, konnte sich aber aus Geldmangel nur sehr mäßig weiterentwickelt. Ein weiteres Problem war, dass es bei der Marine nicht genug Spezialisten gegeben hatte, die sich mit der Materie befassten. Als die Briten letztendlich die Bedeutung und die Wichtigkeit der Enigma erkannten, war es fast schon zu spät. Die Engländer wussten zwar auch, dass man die Enigma vor dem Krieg bereits kaufen konnte, aber sie kamen nicht, wie die Polen, zu den gleichen Ergebnissen. Weil Polen zudem befürchtet, dass ein deutscher Überfall bald bevorsteht, also im Jahr 39, beschließt der Generalstab, Franzosen und Briten komplett einzuweihen. Unter höchster Geheimhaltung kommt es Ende Juli 39 zu einem denkwürdigen Treffen. Die Polen haben Marian Reschewski geschickt. Aus England sind Dirwin Knox und Alastair Denniston angereist, der Chef der Schule für Kodierung und Verschlüsselung. Die Engländer wissen noch nichts von den Erfolgen der Polen. Seit mehreren Monaten schon sucht Knox vergebens nach einem Weg, in die Enigma einzubrechen. Umso erstaunter sind die Briten, als sie nun Reschewskis Berichte hören. Die Polen übergeben ihren Gästen zudem den Bauplan für die Bomber und zwei ihrer Enigma-Replikate. Nur gut einen Monat nach dem Treffen marschiert die deutsche Armee in Polen ein. Reschewskis Abteilung wird in aller Eile aufgelöst, die Bomber zerstört, bevor sie den Deutschen in die Hände fallen kann. Die Männer, die dem Rätsel der Enigma am dichtesten auf der Spur waren, müssen untertauchen. Marian Reschewski und die anderen Kryptologen setzen sich nach Rumänien ab, dann nach Frankreich. Als die Deutschen dort einmarschieren, flieht die Gruppe über Spanien, Portugal und Gibraltar nach Großbritannien. Reschewski wird als Dechiffrierer vom MI6 übernommen, hat mit der Enigma jedoch nichts mehr zu tun. Sein Wissen und der Nachbau der Chiffriermaschine aber haben längst Bletchley Park erreicht. Die Kleinstadt Bletchley liegt 80 Kilometer nordwestlich von London. Dort liegt das Herrenhaus Bletchley Parks. Hinter einem Torhaus öffnet sich ein etwa 400 x 400 Meter großes Parkgrundstück, ein Teil eines weitläufigen Landsitzes. Rosenbeete, rechts ein Teich davor auf einer gepflegten Wiese, ein Mammutbaum. Von dessen Wipfel spannt sich der Draht einer Antenne hinüber zu den dünnen Schornsteinen eines fast 60 Jahre alten Herrenhauses. Bletchley Park ist mit seinen spitzgiebligen Erkern, dem gedrungenen Türmchen, den Zinnen und den steinernen Greifen vor dem Eingang eine kuriose viktorianische Stilmischung. In Friedenszeiten waren die Menschen von Bletchley Park Hochschullehrer oder Militärs, Übersetzerinnen oder Bankiers, Schachmeister, Mathematiker, Studenten oder Künstler. Eine perfekte Tarnung, denn das Anwesen birgt das wohl bestgehütete Geheimnis des Zweiten Weltkriegs. Bletchley Park wird zur Station X, die 10. War Station des britischen Secret Intelligence Service. Der Auslandsgeheimdienst MI6 hat dort die ihm angegliederte Schule für Kodierung und Verschlüsselung untergebracht. Auch das eine Täuschung. Nicht das Kodieren eigener Nachrichten, sondern das Dekodieren der feindlichen Nachrichten ist Ziel dieser Abteilung. Das Anwesen von Bletchley Park ist das Zentrum eines weltweiten Netzes aus Horchposten, die alle erreichbaren deutschen Funksprüche abfangen. Meldungen, die von Regierungsstellen der NSDAP-Führung, vor allem aber von der Wehrmacht, verschlüsselt und als Morsezeichen versendet werden. Station X soll diese Codes knacken. Hier waren unter höchster Geheimhaltung Spezialisten und Spezialistinnen damit beschäftigt, die täglich eingehenden deutschen Funksprüche zu entschlüsseln. Ultra, so der britische Deckname, abgeleitet von Ultra Secret, arbeitet rund um die Uhr im Wettlauf mit der Zeit. 30 Personen arbeiten anfangs in jenem Team, das unter der Leitung von Dirwin Knox die Codes brechen soll, darunter Veteranen, die schon im Ersten Weltkrieg geheime Nachrichten des Feindes entschlüsselt haben. Aber auch viele Neulinge, die Knox und seine Mitarbeiter in den Monaten zuvor an den Elite-Universitäten von Oxford und Cambridge rekrutiert haben, kommen dazu. Linguisten, Mathematiker, Historiker sowie Ägyptologen, die durch den Umgang mit Hieroglyphen im Ergründen rätselhafter Zeichensysteme versiert sind. Bei der Anwerbung des Personals geht der Geheimdienst ungewöhnliche Wege. So ruft der Daily Telegraph seine Leser zu einem Geschwindigkeitswettbewerb im Lösen von Kreuzworträtseln auf. Kurz darauf meldet sich der MI6 bei den schnellsten Teilnehmern mit einem Jobangebot für Bletchley Park. Im Spätsommer 39 bevölkert sich der Landsitz Bletchley Parks zusehends. Rund 140 Leute gehören zur ersten Besatzung. Da sich das Herrenhaus schnell als zu klein erweist, beginnen Handwerker mit dem Bau von Baracken für Arbeitsplätze. Am 3. September 39 erklärt Großbritannien Deutschland den Krieg. In Bletchley Park wächst nun der Druck, den Funkverkehr des Feindes so schnell wie möglich offenzulegen. Der idyllische Landsitz Bletchley Park wird schnell zu einem der wichtigsten Stützpunkte der alliierten Geheimdienste. Eine exzentrische Gruppe genialer Denker versucht hier, den geheimen Funkverkehr der Deutschen zu entschlüsseln. Im Zentrum die Enigma. Sie schlagen eine der wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs auf ihre eigene, sehr stille Weise. Ihr Schlachtfeld ist die Kommunikation, ihre Waffen sind Logik, Mathematik, Fantasie und Intuition. Und ihr Gegner ist eine Maschine, die ihre Erfinder, die Deutschen, für unbesiegbar halten. Deren innerer Aufbau es ihren Benutzern ermöglicht, jede Nachricht in ein unentwirrbar erscheinendes Kauderwelsch aus Buchstaben zu verwandeln, das nur derjenige wieder in sinnvolle Sätze verwandeln kann, der sowohl über das Gerät verfügt, als auch seine geheimen Einstellungen kennt.
Am 4. September 1939 trifft der 27-jährige Mathematiker Alan Turing ein. Vor 4 Jahren hatte er die theoretischen Grundlagen für eine nie realisierte Maschine entworfen, die jede denkbare Berechnung anstellen kann, indem sie ein mit markierten und leeren Rechtecken versehenes Band abliest und beschriftet. Das Grundprinzip des Computers also. Turing ist homosexuell, zu jener Zeit in Großbritannien ein Straftatbestand, was ihn erpressbar machen könnte. Dazu ist er aber auch eine Art Sonderling, seine Arbeitsweise ist chaotisch, heute würde man vermutlich sagen, dass er autistische Züge hatte. Im Sommer radelt Turing mit aufgesetzter Gasmaske zur Arbeit, aus Angst vor Heuschnupfen, und kettet im Büro seine Kaffeetasse an die Heizung, damit sie nicht verschwindet. Nur ich habe gerade noch genug Autorität und Geschick, um ihn und seine Ideen in einer gewissen Ordnung und Disziplin halten, schrieb Knox einmal in einer Notiz an Direktor Denniston. In jedem Fall ist Turing eine unbedingt notwendige Verstärkung für die Gruppe von Knox. Denn die ist immer noch weit davon entfernt, den deutschen Code zu brechen. Der polnische Nachbau der Enigma hilft dem Team, ist aber schon veraltet und auch die übrigen Erkenntnisse der Polen reichen nicht aus. So bleibt den Codebrechern nur, sich in die Baracken mit den Betonböden, den nackten Glühbirnen und schlecht heizenden Koksöfen zurückzuziehen und zu tüfteln. Immer wieder zu probieren, zu kombinieren, zu überlegen. Schließlich hat Turing eine Idee. Ähnlich wie Rejewski will er eine Maschine bauen, die den aktuellen Code herausfinden kann. Er nimmt also die Grundidee von Rejewskis Bomber, nimmt Verbesserungen vor und entwickelt sie weiter. So entsteht schließlich eine ganz eigene Turing-Bomber. Dadurch wurde er gewissermaßen der Vater des modernen Computers. Der Riesenapparat konnte anhand von Cribs, sehr wahrscheinlich Wörtern und Schlüsselwörtern wie zum Beispiel Wetterbericht oder Heil Hitler, den Tagesschlüssel aus ca. 1.054.560 Möglichkeiten zügig innerhalb weniger Stunden errechnen. Durch den Einsatz von Hunderten dieser Bomben in England und USA ließen sich die deutschen Funksprüche schließlich innerhalb weniger Minuten entschlüsseln.
Im Januar 1940 entziffern die Kryptologen in Baracke 4 die erste Enigma-Meldung des Krieges. Sie entstammt einem Funknetz, das Knox in seinen Organisationsplänen mit einem grünen Buntstift markiert hat und das deshalb in Bletchley Park als Schlüsselkreis grün firmiert. In Station X sind die Funknetze der Deutschen in den ersten Kriegsjahren wie aus dem Tuschkasten markiert worden. Neben Grün gibt es Rot, Gelb, Braun, Blau sowie diverse Mischfarben. Die erste Grünmeldung ist inhaltlich zwar enttäuschend, eine Abfolge von Belanglosigkeiten wie etwa der Wetterbericht, aber sie ist ein Anfang. Deutschen haben dabei in sehr großem Maße dazu beigetragen, dass die Kriegsgegner den Code der Enigma entschlüsseln konnten. So soll es in der deutschen Flotte einen Funker gegeben haben, der so gelangweilt war, dass er immer auf denselben Buchstaben getippt hatte. Die Engländer wussten, dass die Enigma einen Buchstaben nicht mit sich selber verschlüsselt und sie wussten auch, dass die Rotoren sich nach jeder Eingabe ändern. Wenn es also vorkommt, dass jemand immer wieder auf den gleichen Buchstaben tippt, bekommt man eine sehr lange Kette von verschiedenen Buchstaben, die alle Buchstaben enthält, bis auf den, welcher getippt wurde. Genau dieses Detail ist einer Mitarbeiterin in der englischen Einheit aufgefallen. Dieser Fall tritt aber nur ein, wenn der Funkspruch nur aus einem Buchstaben besteht, der immer wieder gedrückt wurde. So konnten die Spezialisten nun erkennen, wie die Rotoren der Enigma eingestellt waren. An mehreren Tagen ist sogar der Fall eingetreten, dass die gleichen Grundeinstellungen verwendet wurden. Ein weiterer Fehler der Deutschen war, dass die Soldaten in beinahe jedem Funkspruch die Worte Kaiserreich, Vaterland, Oberbefehl, keine besonderen Vorkommnisse oder am Ende einer Nachricht Heil Hitler benutzten und damit Crips lieferten. Damit werden die Native Speakers eingestellt, Menschen, die Deutsch als Muttersprache gelernt haben. Diese Personen arbeiten die verschlüsselten Funksprüche nach diesen Worten ab. So war es möglich, zügig den passenden Schlüssel herauszufinden. Weil die Enigma niemals einen Buchstaben mit sich selbst verschlüsselt, lassen sich mit Hilfe der festen Wortkombinationen Rasterschablonen aus Papier fertigen. Die schieben die Kryptologen an jenen Positionen der abgefangenen Nachricht, wo sie diese Wendungen vermuten, so lange über den Text, bis etwa in der Schablone mit dem Wort Vorkommnisse kein O mehr als O, kein M als M und kein S als S verschlüsselt ist. Dann haben sie einen Einstieg.
Am 9. April 1940 marschiert die Wehrmacht in Dänemark und Norwegen ein und noch am selben Tag taucht ein neuer Enigma-Schlüssel auf. Die Briten dechiffrieren ihn. Aus den abgehörten Nachrichten erfährt London zwar verspätet, aber detailliert von den Aktionen der Deutschen. Denn auf eine solche Meldungsflut ist man in Bletchley Park nicht vorbereitet. Bislang sind die entzifferten Meldungen des jeweiligen Tages immer abends in einem Postsack per Lieferwagen zum Hauptquartier des MI6 nach London gebracht worden, von wo aus sie unter anderem ans Kriegsministerium weitergeleitet wurden. Nun muss aber alles viel schneller gehen, auch intern. In 3 Schichten arbeiten die Teams bald rund um die Uhr. Die abgefangenen Nachrichten kommen per Fernschreiber und Motorradkurier nach Bletchley Park, wo sich zunächst die Code-Spezialisten ihrer annehmen. Schaffen sie es, den Code für den Tag zu brechen, wandeln in einem anderen Raum derselben Baracke Mitarbeiter sämtliche Meldungen in deutschen Klartext um an britischen Kodiermaschinen, die so umgebaut sind, dass sie wie Enigmas funktionieren. Ein Helfer schiebt die entzifferten Funksprüche anschließend in einem Karton durch einen kleinen oberirdischen Holztunnel in die benachbarte Baracke. Dort übersetzt ein Team aus Linguisten und Deutschexperten, die um einen großen Tisch herum sitzen, die Meldungen ins Englische und versucht zugleich, mögliche Lücken im Text zu schließen. Offiziere helfen, die militärische Bedeutung der jeweiligen Nachricht zu beurteilen und sie zu sortieren. Am Ende schreibt dann ein weiterer Militär die Nachrichten so um, dass sie den Eindruck erwecken, als stammten sie von einem fiktiven Geheimagenten mit dem Decknamen Boniface. Denn was auch immer geschieht, keinesfalls dürfen die Deutschen erfahren, dass ihr Geheimfunk entschlüsselt wurde. So sind es also offiziell Berichte der Quelle Boniface, die schließlich per Fernschreiber die MI6-Zentrale in London erreichen.
Im Mai 1940 hat John Harrywells Idee, sich auf 20 bis 30 Spruchschlüssel zu konzentrieren, ihren ersten großen Erfolg. Dem Team in Bletchley Park gelingt der Einbruch ins Netzwerk Rot. Schnell stellt sich heraus, dass Rot ein Schlüsselkreis der Luftwaffe ist, einer der wichtigsten, wie sich zeigen wird. Einzig der Funkverkehr der deutschen Kriegsmarine ist den Codebrechern noch völlig verschlossen. Seit seiner Ankunft in Bletchley Park arbeitet Alan Turing an den Plänen für eine bahnbrechende Maschine. Ein Enigma-Simulator, der in nie gekannter Geschwindigkeit die Einstellung der Chiffriermaschine ermitteln soll. Das Gerät soll Marian Reshevskys Bomber erheblich verbessern. Turing nennt sein Modell Bombe als Reminiszenz an die Vorarbeit der polnischen Kollegen. Mitte Mai 40 ist die erste Version einsatzbereit. In einem Gehäuse rotieren mit hohem Tempo 30 Buchstabenwalzen. Sie erledigen nun, was die Codebrecher zuvor per Hand machen mussten. Das Testen der unterschiedlichen Walzeneinstellungen. 100.000 Pfund Sterling, eine gewaltige Summe, hat der MI6 für den Bau mehrerer Bomben bereitgestellt. Das erste Exemplar taufen die Briten auf den optimistischen Namen Victory, Sieg. Turing aber ist unzufrieden. Victory ist noch zu langsam. Gemeinsam mit dem Mathematiker Gordon Welchman entwickelt er eine verbesserte Variante. Und schon wenige Monate später rotieren im Bletchley Park die Walzen von Dutzenden Bomben. Jetzt dauert es im günstigsten Fall nur noch 15 Minuten, bis die Walzenstellung der chiffrierenden Enigma entschlüsselt ist. Die Bomben waren sehr groß, bis zu 2 Meter hoch und 5 Meter breit. Die Bomben wurden meist in Hallen untergebracht und vor allem Frauen hatten die Aufgabe, die Bomben zu beaufsichtigen. Die Frauen wussten dabei nicht, um was es sich bei den Maschinen handelte. Sie mussten lediglich die Rotoren an den Bomben einstellen und den Vorgesetzten informieren, falls eine der Bomben stoppen sollte. Alan Turing schrieb sogar ein Buch über die Entschlüsselung der Enigma, welches jedoch bis zum Jahr 1996 streng geheim gehalten wurde. Als die Deutschen im August 1940 England aus der Luft angreifen, verraten die mithilfe von Turings Maschinen entschlüsselten Enigma-Meldungen aus dem Netzwerk Rot den Briten die möglichen Angriffsziele und sogar die Zahl der beteiligten Flugzeuge. Die Deutschen erleichtern der Flugabwehr die Arbeit dadurch, dass sie britische Städte mit Begriffen belegen, die die gleichen Anfangsbuchstaben haben. Liebe etwa ist Liverpool, Bild entspricht Birmingham. Gleichzeitig mit dem Bombenterror gegen England starten die Deutschen im Atlantik den uneingeschränkten U-Boot-Krieg, bei dem sie Handelsschiffe der Alliierten ohne Vorwarnung versenken. Doch trotz Turings neuer Maschinen können die Briten die Enigma der Marine weiterhin nur äußerst selten entschlüsseln. Denn die deutsche Kriegsflotte arbeitet mit einer Variante des Chiffriergerätes, die mit insgesamt 8 einsetzbaren Walzen noch weitaus komplexer ist als die von Heer und Luftwaffe. In dringenden Fällen müssen die britischen Codebrecher selbst dafür sorgen, dass ihnen die deutschen Kriegsschiffe die passenden Wortkombinationen liefern. Die Royal Air Force wirft dazu in der Nordsee Minen ab. Die Minenwarnung der Deutschen mit den genauen Positionsangaben können die Leute von Bletchley Park anschließend für ihre Entschlüsselungen nutzen.
Eine andere Möglichkeit war zum Beispiel, dass die RAF in der Nähe eines deutschen Schiffes eine Leuchtboje zerschießt. Daraufhin werden mit Sicherheit Minuten später die Worte Licht erloschen oder Leuchtboje zerstört in einer deutschen Nachricht auftauchen. Gartenpflege nannten die Briten dieses Verfahren, das sehr mühsam und zeitaufwendig war. Die Teams von Bletchley Park arbeiteten in den folgenden Monaten weiter, ohne wirklich voranzukommen. Sie absolvierten Schicht um Schicht in ihrem eigentümlichen Mikrokosmos aus Geheimnisträgern. In der Kantine, wo es noch um 3 Uhr morgens Kabeljau mit Kartoffelbrei gab, trafen sich Hieroglyphenexperten und Air Force-Offiziere, Telegraphistinnen und Naturwissenschaftler. Sie alle verband eine besondere Kameradschaft, doch reden durften sie über ihre Arbeit nicht. Die Teams in einer Baracke hatten nur eine grobe Ahnung von dem, was die Menschen in den anderen Bretterbuden taten, selbst wenn sie einander unmittelbar zuarbeiteten. Sogar die Tatsache, dass Enigma entschlüsselt worden war, war lange Zeit kaum bekannt. Auch untereinander kannten sich die Mitarbeiter kaum persönlich. So folgt eines Abends ein Offizier einer Einladung zum Dinner mit den Kollegen einer anderen Abteilung. Bei einer anschließenden Bridge-Party ist der Soldat verwundert über die hervorragenden taktischen Fähigkeiten seines Mitspielers und erfährt, dass es sich um einen Schach-Großmeister handelt. Ein Dreivierteljahr nach Beginn des uneingeschränkten U-Boot-Krieges kommt Bletchley Park endlich das Glück zu Hilfe. Im Mai 1941 kapert die Royal Navy das deutsche Wetterschiff München und erbeutet die Tagescodes für Juni. Ein paar Tage darauf auch das Codebuch und eine Enigma von U-110. Die Besatzung hatte das U-Boot aufgegeben, ohne es zu zerstören, in der Annahme, dass es sowieso gleich sinken würde. Etwas später kapern die Alliierten ein weiteres Schiff samt den Codes für Juli. Nun können Knox, Turing und Kollegen für 2 Monate die Geheimnachrichten des wichtigsten Marinenetzes heimische Gewässer mitlesen, von den Deutschen unbemerkt und fast in Echtzeit. Sie sammeln so viele Informationen, dass sie bis Jahresende die deutschen Absichten zur See fast vollständig und vor allem schnell entschlüsseln können. Das scheint die Wende im U-Boot-Krieg zu sein. Die Rudel, wie die deutsche Marine die in Gruppen aufgreifenden U-Boote nennt, stoßen immer häufiger ins Leere. So erfolgreich sind die Logikkrieger von Bletchley Park, dass Anfang September 1941 Premier Winston Churchill persönlich vorbeischaut, um sich zu bedanken.
Am Vormittag des 6. September 1941 besucht Winston Churchill das alte Herrenhaus. Mittlerweile arbeiten fast 1000 Männer und Frauen auf dem gigantischen und idyllischen Parkgrundstück. Stuart Menzies, der oberste Chef des Geheimdienstes, führt Churchill an diesem Tag persönlich über die Anlage. Er zeigt ihm Baracken, in denen große, laut ratternde Maschinen stehen, Frauen auf Schreibmaschinen gleiche Apparate eintippen, durchgeistigte Männer vor großen Papierstapeln hocken. Nach der Besichtigungsrunde erklimmt der Premier im Freien einen Stapel Baumaterial. Er will eine Ansprache halten und wundert sich über die Versammlung von Exzentrikern, die ihm an diesem sonnigen Septembertag gegenübersteht. Wenn man sie so ansieht, mag man kaum glauben, dass sie irgendwelche Geheimnisse kennen, setzt er an. Da ist Dirwin Knox, Griechischprofessor und Ägyptologe am King's College in Cambridge, und nun Leiter der Enigma-Entschlüsselung. Knox gilt als verschrobener Tüftler. Zuweilen erscheint er im Morgenmantel zur Arbeit, weil er bei der Toilette einen Einfall hatte und darüber vergessen hat, sich vollständig anzuziehen. Der Marinegeheimdienst hat Knox bereits im Ersten Weltkrieg als Codebrecher angeheuert. Seine analytischen Fähigkeiten sind legendär. In Bletchley Park kursiert die Geschichte von einem ungarischen Text, den er entschlüsselt hat, ohne die Sprache zu beherrschen. Er behandelte das Ganze als rein abstraktes Problem. Oder Frank Birch, ebenfalls Entschlüsselungsveteran des Ersten Weltkriegs. Der kleine, glatzköpfige Mann hat sich erst als Historiker in Cambridge, dann als Schauspieler und Pantomime einen Namen gemacht. Jetzt, in Bletchley Park, ist er Chef der für die deutsche Kriegsmarine zuständigen Abteilung. Oder Stuart Milner Barry, der Schachkorrespondent der Times, der von einem früheren Kommilitonen in Cambridge für den Entzifferungsdienst angeworben worden ist. Oder Geoffrey Tandy, der frühere Direktor des Natural History Museum in London. Er verdankt seine Anwesenheit in Bletchley Park einem Irrtum. Er ist Experte für Kryptogamen, für Sporenpflanzen wie Moose, Farne und Algen. Die Anwerber des Militärgeheimdienstes haben diese Spezialisierung offensichtlich als Kryptogramme missverstanden, verschlüsselte Meldungen. Tandy ist trotzdem dabei geblieben. Auch Alan Turing hört Churchill zu, ein Mathematiker wie Knox zuvor Dozent in Cambridge. Der schüchterne Forscher mit dem stets ungebügelten Anzug gilt als mathematisches Genie und größter Denker von Bletchley Park. Alle, die sich hier versammeln, sind auf ihre Weise genial und machen Bletchley Park zu einem Ort konzentrierter Geisteskraft. Genau so hat es sich der Premier vorgestellt, wenn auch vielleicht etwas weniger exzentrisch. Vor seiner Abreise wendet er sich daher noch einmal dem Geheimdienstchef zu. Er erinnere sich natürlich, ihn angewiesen zu haben, bei einer Rekrutierung des Personals jeden Stein umzudrehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie mich so wörtlich nehmen. Zwischen Februar und Dezember 1942 gab es einen sogenannten Blackout. Am 1. Februar 1942 führt ein Teil der deutschen U-Boote eine neue, leistungsfähigere Enigma ein, in der jetzt bei der Chiffrierung 4 statt 3 Rotoren zum Einsatz kommen. Der neue 4. Rotor ist allerdings nicht austauschbar, so wie die anderen 3. Zudem wird das Codesystem Triton eingeführt. In Bletchley Park geben die Mitarbeiter dem Funknetz dieser U-Boote den Namen Shark. Auf einen Schlag ist ein großer Teil der Erkenntnisse zunichte, die sich die Codebrecher in den vergangenen Monaten und Jahren mühsam erarbeitet haben. Selbst Turings Maschinen sind vorerst keine Hilfe mehr. Es ist der totale Blackout, fast ein Jahr lang. Auf Station X schwindet die Moral. Obendrein gelingt es dem Beobachtungsdienst der Kriegsmarine, das deutsche Pendant zu Bletchley Park, jenen Code zu brechen, der fast den gesamten alliierten Funkverkehr mit den Geleitzügen im Atlantik verschlüsselt. Da die Briten die Meldung der deutschen U-Boote nicht mehr lesen können, erfahren sie monatelang nichts von diesem Einbruch. Die Admiralität setzt die Mitarbeiter von Station X unter Druck. Der Kampf mit den U-Booten sei so entscheidend, dass er über Sieg und Niederlage des ganzen Krieges entscheiden könnte. Ein Einsatz der Marine bringt schließlich die Rettung. Im Mittelmeer bergen die Briten die Signalbücher von U-559. Während Matrosen der Royal Navy das U-Boot durchsuchen, sinkt es bereits. Zwei britische Seeleute werden mit in die Tiefe gerissen. Doch ein Schiffsjunge rettet das wertvolle Dokument. Am 13. Dezember 1942 stürmt ein Mitarbeiter gegen alle Geheimhaltungsregeln in die Kantine von Bletchley Park und ruft: Wir haben die U-Boote wieder. Erneut sammelt Station X so viele Informationen über die Kodierung, dass sie langfristig Nachrichten entschlüsseln kann. Fortan haben die Deutschen keine Geheimnisse mehr, ohne es zu wissen. Der U-Boot-Krieg ist entschieden.
1943 zeigt sich, wie wichtig die Codebrecher sind. Die Meldungen aus Bletchley Park spielen eine entscheidende Rolle bei den Niederlagen des Deutschen Afrikakorps unter General Erwin Rommel. Die Briten sind bis ins Detail über dessen Pläne informiert. Auch die Landung der Alliierten auf Sizilien im September 1943 wird von Bletchley Park mit vorbereitet. Um die Deutschen aus Süditalien wegzulocken, wird den Spaniern die Falschmeldung zugespielt, eine Invasion in Sardinien stehe unmittelbar bevor. Den Erfolg dieser Finte, die Verbreitung der Nachricht, verfolgt Station X in Echtzeit. In der speziellen Abteilung namens Crib Room untersuchen Kryptoanalytiker verschlüsselte Nachrichten, in denen sie wiederkehrende Klartextphrasen, die sogenannten Cribs, vermuten. Gelang es, die Position eines Crib im verschlüsselten Text zu finden, konnte man Rückschlüsse auf die Einstellungen der Enigma ziehen. Da die Verschlüsselung der Enigma täglich geändert wurde, mussten die Codeknacker in Bletchley Park entsprechend jeden Tag neu mit ihrem Verfahren ansetzen. Einen der größten Erfolge feierte man mit dieser Prozedur am 6. Juni 1944, an dem Tag der Landung der Alliierten in der Normandie, dem sogenannten D-Day. In verschlüsselten Nachrichten der deutschen Seite, hinter denen man Wetterberichte vermutete, suchte man nach der Formulierung Wettervorhersage, fand ein entsprechendes Muster und konnte daraus die Einstellungen der Enigma ableiten. Damit waren die Briten in der Lage, an diesem für den Kriegsverlauf entscheidenden Tag sämtliche Funksprüche der Deutschen zu entschlüsseln. Am D-Day rettet damit ein einziger entschlüsselter Funkspruch vermutlich 15.000 Fallschirmjägern das Leben. An der ursprünglich vorgesehenen Absprungszone hatten die Deutschen starke Truppenverbände zusammengezogen, die die Fallschirmjäger mit Waffen begrüßt hätten.
Die War Station in Bletchley Park wird bereits 1946 aufgelöst. Die meisten Maschinen werden zerstört. Aber noch 30 weitere Jahre bleibt die Arbeit der Codebrecher auf dem Anwesen nordwestlich von London streng geheim, aus strategischen Gründen. Denn selbst nach dem Krieg genoss die Enigma noch den Ruf für höchste Sicherheit, gerade weil die Briten ihre Ergebnisse weiterhin geheim hielten. So wurde die Enigma in den Nahen Osten und nach Afrika verkauft, wo sie teilweise noch bis 1975 benutzt wurde. Und natürlich konnten dann die Engländer da prima mithören. Ebenso gelangten nach Kriegsende zahlreiche Enigma-Exemplare in die Sowjetunion. Moskau benutzt die erbeuteten Maschinen noch viele Jahre für eigene Verschlüsselungen, ohne zu wissen, dass die Briten deren Mechanismus längst durchschaut haben. Eine ungemeine Erleichterung für den Geheimdienst im Kampf gegen den neuen Gegner im Kalten Krieg. Heute sind kaum noch Exemplare von der Maschine erhältlich. Sollte doch eine Maschine den Besitzer wechseln, sind meist hohe Geldsummen im Spiel. So wurde im April 2006 eine Enigma für über 55.000 Euro verkauft. Der Codebrecher Dilwyn Knox erlebt diesen Triumph nicht mehr. Er ist bereits 1943 an Krebs gestorben. Frank Birch bleibt auch nach Kriegsende beim Dechiffrierdienst. Gordon Welchman wandert 1948 in die USA aus und wird einer der ersten Computertheoretiker am Massachusetts Institute of Technology. Auch Alan Turing arbeitet noch 1945 wieder als Computertheoretiker und Mathematiker. 1952 wird er jedoch wegen Homosexualität vor Gericht gestellt und zu einer Hormonbehandlung gezwungen. 2 Jahre später nimmt er sich das Leben, indem er einen mit Cyankali vergifteten Apfel isst. Ian Fleming zieht nach Jamaika und beginnt Geheimdienstromane zu schreiben. 1953 erscheint sein erster Roman mit dem Titel Casino Royale. Die Hauptfigur ist ein MI6-Agent namens James Bond. Die Mathematiker und Kryptoanalytiker von Bletchley Park trugen durch die Entschlüsselung der Enigma entscheidend dazu bei, den Zweiten Weltkrieg zu verkürzen und somit Leben zu retten. In den letzten beiden Kriegsjahren starben gerade auf deutscher Seite deutlich mehr Menschen als in den 5 Jahren zuvor zusammen. Jeder weitere Tag des aussichtslosen Kampfes forderte steigende Opfer unter Soldaten und Zivilisten. Außerdem wäre bei einer längeren Kriegsdauer in Europa die Atombombe wahrscheinlich zuerst gegen Deutschland zum Einsatz gekommen. Man kann daher durchaus annehmen, dass die Entschlüsselung der Enigma indirekt Millionen Menschenleben rettete. Auch Deutsche.
Das war Folge 181 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben.